Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Alstertal. Mein Name ist Kaspar Welten und heute wenden wir uns der Schulgeschichte zu. Es geht um einen Schüler dieser Schule, der genau 1924 geboren ist. Und vor mir sitzt jetzt Tim Stübing und er erzählt uns mal, um wen es geht.
Ja, ich möchte in diesem Podcast erinnern an meinen Vater, Gerd-Dieter Stübing, geboren am 11.04.1924 und aufgewachsen damals in Hamburg-Fuhlsbüttel, geboren in eine bürgerliche Familie hinein, wohnhaft am Wacholderweg 20. Das Haus steht heute noch, ein sehr schönes Architekturhaus von Professor Höger gebaut, dem Erbauer auch des Hielehauses in Hamburg. Das nur mal so am Rande für denjenigen, der auch mal durch Fuhlsbüttel einen Spaziergang macht. Mein Vater kam dann im Alter von 6 Jahren, wie es damals üblich war, auf die Grundschule am Ratsmühlendamm und verbrachte dort seine Grundschulzeit 4 Jahre und war dann ab 1934 Schüler hier am GA. Das war eine insgesamt sehr interessante Zeit und eine Zeit großen Umbruchs, großer Unruhen. Und diese Zeit erinnert mich ein ganz klein bisschen auch an die Dinge, wie wir sie heute haben. Rechtspopulisten machten auf sich aufmerksam und es war ein Durcheinander, das typische Durcheinander in der Weimarer Republik. Und dann gab es eine Vielzahl von Parteien, die sich in kurz aufeinanderfolgenden Reichstagswahlen immer wieder beworben um Mehrheiten. Im Jahre 1928 bekam die NSDAP damals noch 2,6%. Wir alle wissen, was sich dann tat, was auch auf die Schule hier Einfluss nahm und den Alltag an der Schule veränderte. Und man sollte darauf schauen, dass nur 5 Jahre später, im Jahre 1933, dem Jahr der Machtergreifung, die NSDAP schon bei fast 44% lag.
Das heißt, Ihr Vater kam dann eben in der Zeit, als Hitler schon Reichskanzler war, kam er dann hier zur Schule. 1934 war das, oder?
Genau so ist es richtig, Herr Welten. Er kam 1934 hier zur Schule, im Übrigen zusammen mit seiner Schwester, meiner Tante Inge. Und wir haben ja den anderen Podcast gemeinsam miteinander gemacht. Und meine Tante Inge, die war, wie gesagt, in einer Mädchenklasse damals. Mein Vater wurde in eine Jungsklasse eingeschult. Damals war es ja so, dass Mädchen und Jungs getrennt unterrichtet wurden. Die beste Freundin meiner Tante war damals Marianne Stübing, meine Mutter, die mein Vater später im Jahre 1946, mit der er sich verlobt hat, und im Jahre 49 hat er sie dann geheiratet, das so ein bisschen vorweggenommen. Aber er hatte ja eine gute Schulzeit, er hatte eine Schulzeit mit viel Spaß und hat viel gelernt, und es stellte sich heraus, dass er Begabung hatte für Mathematik und auch für Naturwissenschaften, Physik und Chemie. Diese Dinge machten ihm große Freude. Und es gab eine Reihe von Lehrern, die er mir gegenüber auch immer erwähnt hat. 2, 3 Namen darf ich hier nennen. Das war der Mathematiklehrer Herr Radbruch, der hier eine Rolle spielte. Aber auch der Naturwissenschaftler Herr Dr. Storer, der Biologie unterrichtete. Es gab einen Herrn Voigt, der Deutsch unterrichtete und Geschichte. Und einen Herrn Dr. Hai. Den liebte er weniger, ein Lehrer, sehr konservativ, und der mit kleinen Jungen, die ihre eigenen Ideen hatten, nicht so viel anfangen konnten.
Also auch damals gab es schon eben unterschiedlich Lehrer. Das ist wahrscheinlich so geblieben ein bisschen.
Das ist so geblieben, und mir wurde sehr lebendig aus dieser Zeit erzählt, und es bildeten sich Freundschaften. Und mein Vater hatte 2 ganz intensive Freunde. Das eine war Martin Kirchstein und der andere Freund war Ernst Heinsen, später Dr. Ernst Heinsen, hier in Hamburg Justizsenator in 2 Legislaturperioden unter der Regierung von Herbert Weichmann, mit denen er sehr eng zusammen war. Es gab weitere Namen. Ein weiterer guter Freund war Klaus Rehr. Kirchstein und Rehr sind auch beide erwähnt in ihrer Chronik, die hier von einem Kollegen ja mal geschrieben worden ist über die Geschichte des GA. Beide sind damals im Russlandkrieg gefallen. Ernst Heinsen hat zu denjenigen gehört, die überlebt haben, war Maschineningenieur auf einem U-Boot und hat dann später auch, aber dazu komme ich gleich noch hier weiter, dann nochmal an der Schule sein zweites Mal sein Auftreten gehabt.
Hat denn Ihr Vater eigentlich auch erzählt, wieso der Alltag hier, haben Sie darüber irgendwas auch erfahren ein bisschen oder eher nicht?
Ja, ich weiß eigentlich eine ganze Menge darüber. Der Schulalltag war damals stark reglementiert und es herrschte im wahrsten Sinne des Wortes Zucht um Ordnung. Um 8 Uhr begann der Unterricht und um 8:15 war ein sich einstellen auf dem großen Pausenhof hier auf der Seite zum Erdkampfsweg hin. Es gab damals einen Hausmeister, vielleicht ließe der sich auch in den Annalen der Schule wiederfinden, einen Herrn Schneuer. Und Herr Schneuer zog dann zu den Klängen entweder der internationalen oder der Nationalhymne, zog er dann die Fahne hoch. Und dann wurde gesungen und die Schüler kamen also zur Schule in Uniform in der Regel. Das waren nicht unbedingt Schuluniformen, aber das waren die Kleidung, die die jungen Menschen damals trugen.
Also in HJ-Uniform kamen die? Viele.
HJ-Uniform beziehungsweise in der Uniform eines Pimpfes, das war ja noch die Vorstufe zur HJ, die Mädchen dann teilweise natürlich auch in der Kleidung von vom BDM, vom Bund Deutscher Mädchen. Und dann wurde, wie gesagt, die Fahne hochgezogen zu den Klängen der Nationalhymne, der Internationalen, oder es wurde sogar das Horst-Wessel-Lied angestimmt. Und dann begann also streng um 8 der Unterricht, die Stunden waren 45 Minuten. Und 5 Minuten Pause, alle 2 Stunden eine große Pause. Und man ging noch 6 Tage auch zur Schule. Es wurden Arbeiten geschrieben, es gab natürlich Referate, es gab immer Hausaufgaben und so weiter. Der Schulalltag war streng reglementiert. Aber das Lernen hat auch damals schon Freude gemacht. Und die Schule, wir haben im anderen Podcast darüber gesprochen schon, war geprägt durch die Handschrift von Erna Stahl und Hilde Ahlgrim, die in dieser Zeit versuchten, einen Schulalltag in der Normalität zu erhalten, wie er irgendwie nur möglich war.
Und wie ging es weiter für ihn hier am Gymnasium Alstertal?
Ja, er machte also Fortschritte. Einmal hat man ihm, wie er so schön sagte, den Vertrag verlängert. Alle guten Schüler waren eigentlich dann irgendwie ein Jahr länger da. Er war sehr jung, als er hierher kam und war teilweise vielleicht noch sehr verspielt. Und ihm fehlte vielleicht der nötige Ernst des Lebens noch. Und er hat dann die 7. Klasse, das ist oftmals so wohl, gerade bei Jungs, dann wiederholt. Und hat aber dann hinterher zu sich gefunden, zu seinen Leistungen gefunden, war auch ein relativ guter Schüler. Und hat dann langsam, steuern wir in die 40er Jahre hinein. Und Deutschland befand sich seit dem 1. September 1939 im Krieg. Und damit änderte sich vieles und besonders für die Jungs, die alle wehrpflichtig waren, die gemustert wurden. Und im Frühjahr 1942, frei nach dem schon einmal von mir zitierten Motto von Erich Kästner, dann gab es Krieg statt der großen Ferien, kam der Einberufungsbefehl. Und mit großer Verwunderung, denn bis zum Abitur war ja noch mehr als ein Jahr hin. Und dann erfuhr man über die Schule, über die Schulleitung, dass vorgesehen war, ein sogenanntes Notabitur zu machen. Das heißt, ein Abitur nach damals, wie man sagte, 12 Jahren, obwohl ja 13 Jahre Schulpflicht bestand.
Sehr interessant, heute ist ja 12 Jahre im Moment. Aber und wie sah so ein Notabitur aus?
Ja, dieses Notabitur war sicherlich, was die Ansprüche betraf, nicht so hoch. Und ich will das jetzt nicht abwerten, aber mein Vater sagte, er hatte so ein bisschen den Eindruck, wir haben alle bestanden, wir sind alle durchgekommen. Und man hat uns allen dieses Notabitur gegeben, um nicht zu sagen, fast hinterhergeschmissen. Denn viele wussten natürlich, die die Lage übersahen, dass viele von uns auch nicht zurückkommen würden und wollte ihnen zumindest die Schule in guter Erinnerung lassen und dadurch nicht noch einen Stein in den Weg legen. Und hat insofern dann keine Schwierigkeiten gehabt, diese Reifeprüfung, wie man sie damals nannte, ja abzulegen und verließ dann im Sommer 1942 mit dem Notabitur in der Tasche, verabschiedet nochmal mit der Nationalhymne die Schule, um dann dem Einberufungsbefehl zu folgen, eingekleidet zu werden und sich schon im August selbigen Jahres wiederzufinden in Russland an der Ostfront. zugeordnet in die 4. Armee des Generalfeldmarschalls von Manstein. Das war die Heeresgruppe Mitte. Für diejenigen, die sich ein bisschen dafür möglicherweise militärhistorisch auch interessieren oder darüber Bescheid wissen. Und 1942 war ein schlimmes Jahr. Das war das Jahr im Grunde genommen der Wende, wo auch im Grunde genommen für Deutschland der Krieg schon fast verloren schien. Am Ende war Stalingrad. Und die Armee von Manstein wurde noch eingesetzt, um den in Stalingrad eingekesselten Generaloberst Paulus herauszuhauen, wie man so schön sagte. Und im Zuge dessen wurde mein Vater das erste Mal schwer verwundet und erhielt einen Durchschuss durch das linke Knie mit Zertrümmerung der Kniescheibe. Hatte hinterher einen 9-monatigen Lazarettaufenthalt, der ihn als Mensch so stark geprägt hat, dass er sich bis zu seinem Tode von diesen Albträumen, die damit verbunden waren, nicht erholen konnte.
Wo war er da?
Er war in Russland und war in Zentralrussland. Er wurde nachher zurückverlegt auch in die Etappe, wie man so schön sagte. Und wie gesagt, lag 9 Monate lang in einem sogenannten Gipsbett, durfte sich nicht bewegen und hatte fürchterlich darunter zu leiden. Ich möchte das im Einzelnen auch nicht, um die Hörer hier zu sehr mitzunehmen, beschreiben. Aber das sind Qualen gewesen, die man sich heute sicherlich nur sehr schwer vorstellen kann. Und war dann aber im Frühjahr 1943 wieder KV, also kriegsverwendungsfähig. Und im Zuge dessen, dass es nur noch zurückging, kam er in das sogenannte blutige Dreieck. Das ist das, wo auch heute irgendwo wieder gekämpft wird. Minsk, Smolensk und Vitebsk in der Ukraine, teilweise in Weißrussland. Und die Verhältnisse waren vielleicht nicht so viel anders als heute. Auch dort wurde gestorben. Viele junge Menschen wurden einfach nur verheizt. Und er wurde dann dort auf dem Rückzug ein zweites Mal schwer verletzt. Diesmal, er hatte immer das Pech, dass es die Gelenke traf, war es dann so, dass er einen Durchschuss durch den linken Ellenbogen hatte und dann letztlich auch nicht wieder zum Einsatz kam. Mhm. Wir wollen das, glaube ich, abkürzen, um das nicht zu breit zu machen, aber um der jungen Generation trotzdem mal einen Einblick zu geben, was das damals bedeutete, mit 18 Jahren für Führer, Volk und Vaterland in den Krieg zu ziehen und sein Leben, seine Gesundheit zu riskieren.
Ja, und vielleicht auch, dass natürlich die Frage eben Deutschlands Beteiligung an so einem Krieg und Lieferung von irgendwelchen Waffen natürlich auch immer vor dem historischen Hintergrund gesehen werden muss, dass diese Gegend schon mal auch leiden musste unter deutschen Angriffen und deutschem Militär auch. Er kam dann zurück. Wo hat er dann das Kriegsende erlebt?
Er erlebte das Kriegsende praktisch dann in Wien und ist dann mehr oder weniger, damals konnte man das gar nicht so ohne weiteres sich selbst aus der Truppe entlassen, ist auf abenteuerliche Weise, teilweise mit dem Fahrrad, teilweise trampen, teilweise mit der Bahn, soweit sie überhaupt noch fuhr, oder privat mit Automobilen, das waren teilweise Laster mit Holzgas, weil es kein Benzin mehr gab, nach Hamburg gekommen. Und wurde hier dann von seiner Schwester, die mittlerweile junge Medizinerin im Studium war, im Klinikum war, auch nochmal richtig medizinisch versorgt, denn seine Wunde am Ellenbogen war nicht vernünftig verheilt. Er hatte nie jemanden gefunden, der ihm dort die Fäden gezogen hatte. Und so wurden ihm dann von meiner Tante in einer kleinen OP nach ungefähr anderthalb Jahren nach dem eigentlichen Eingriff die Fäden am Arm gezogen, sodass er den Arm Gott sei Dank behalten konnte. Er hatte sowieso großes Glück, dass er auf dem Verbandsplatz einen Chirurgen traf, der Gefäße flicken konnte, sodass ihm der Arm erhalten blieb.
Genau, und wie ging es dann weiter für ihn? Er ist irgendwie zurück ans Gymnasium Eisertal gekommen?
Mein Vater hatte sich dann in der nächsten Phase schon lange beworben, schon im Grunde genommen im Zeitpunkt, als er in den Krieg zog, an der TH in Dresden und wollte in Dresden Architektur studieren. Wir alle wissen, was am 14. Februar 1945 in Dresden passierte, ein 1000-Bomber-Angriff der Alliierten und Elbflorenz fiel in Schutt und Asche. Und mit Elbflorenz ging auch die Technische Universität dort unter. Für meinen Vater brach eine Welt zusammen, nicht nur zu denjenigen zu gehören, die den Krieg mit verloren hatten, die zweimal schwer verwundet worden waren, sondern ohne jegliche berufliche Zukunft und Ausbildungsmöglichkeit und keine Chance an der Universität, wo er bereits eine Immatrikulationsbescheinigung hatte, noch studieren zu können. Er suchte dann nach Alternativen und kam auf die Idee, in Karlsruhe an der TH zu studieren. Das lag in der englisch besetzten Zone. Dort war ein Professor, den er sehr verehrte, Professor Egon Eiermann. Egon Eiermann, heute vielen wahrscheinlich nicht mehr bekannt, aber hat in Deutschland, im Kern Deutschlands, ein Zeichen gesetzt. Er ist der Architekt der neuen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, die neben dem sogenannten Hohlen Zahn der alten Ruine steht. Und um dort studieren zu können, musste mein Vater tatsächlich zurück hier ans GA, denn die Engländer erkannten das Notabitur unter den Nationalsozialisten nicht als Hochschulreife an. Und er musste dann ab Mitte 46 noch einmal hier die Schulbank drücken. Und aus der ehemaligen Klasse, das waren wie gesagt 16 Jungs, die am Ende hier das Notabitur machten, waren 7 noch da. Davon waren 4, so wie mein Vater, auch schwer verwundet. Der Rest war gefallen. Aber mit ihm zusammen sein Freund Dr. Ernst Heinsen, das blieb auch eine lebenslange Freundschaft und die waren sich eng miteinander verbunden. Und mein Vater fand dann hier an der Schule die alten Lehrer wieder. Es war, wie er sagte, der alte Mief wieder in den Gängen. Es war im Grunde genommen alles wie früher. Und er sagte nur, wir waren alle natürlich älter geworden und aus uns Kindern waren Männer geworden. Wir hatten Bärte im Gesicht und das Leben hatte uns gekennzeichnet. Unsere Lehrer waren auch nicht mehr alle da. Auch da sind einige leider Gottes gefallen gewesen. Aber einige Namen waren da. Und die ich eben genannt hatte, vielleicht noch ergänzt durch einen Lehrer, der Kunst hier unterrichtete und Herr Karlbrand, den mein Vater sehr gerne mochte. Und mein Vater konnte sehr gut zeichnen, was ihm als Architekt hinterher zugute gekommen ist, hat davon sehr profitiert, auch von dieser Symbiose mit diesem Lehrer zusammen. Und machte dann also nach diesem einen Jahr hier sein richtiges Abitur. Und mit einem Schnitt um die 3 herum, was damals recht ordentlich war, heute natürlich jenseits von Gut und Böse wäre.
Ja, aber es ist wichtig zu erwähnen, früher, da wurden die Noten nicht so leicht verteilt, sondern das war tatsächlich, ich weiß auch noch, als ich Abitur gemacht habe, also diese Schnitte heute sind überhaupt nicht zu vergleichen mit früher.
Genau. Das ist so, ja. Das ist in der Tat so und dann kam langsam auch die Gesundheit zurück, es kam der Lebensmut zurück und er versuchte natürlich die Dinge zu verarbeiten, nach vorne zu gucken, hatte seine Immatrikulation in Karlsruhe, hat sich dann im Silvester 46 mit meiner Mutter, mit Marianne, verlobt und eine Fernbeziehung geführt und in Karlsruhe studiert. Das war eine andere Zeit, über die wollen wir heute nicht so viel berichten. Und dann dort eine interessante Zeit gehabt, hat sich auch verwirklichen können, hat Kontakte geknüpft, die für sein ganzes Leben wichtig waren und kam dann später wieder hier zurück nach Hamburg und hat hier in Hamburg erst als angestellter Architekt gearbeitet bei 2 namhaften Architekten. Das eine war Professor Hermkes. Und in dieser Zeit hat er hier in Hamburg gestalterisch mitgewirkt und ist verantwortlich für den Entwurf der Kennedy-Brücke, die ja Außenalster und Binnenalster trennt, hat auch in dieser Zeit mitgearbeitet, als die Grindelhochhäuser hier in Hamburg entstanden sind. Und der Entwurf des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, was damals revolutionär war, eine Schule auch in Pavillonbauweise dicht am Alsterlauf gestaffelt zu bauen, das ist auch sein Entwurf und durfte im Jahre 1953 Albert Schweitzer bei der Einweihung der Schule hier in Hamburg die Hand schütteln und ihn persönlich kennenlernen.
Das ist natürlich spannend, weil das ASG ja sozusagen eigentlich eine Dependance vom Gymnasium Alstertal ist, denn Erna Stahl hat dann sozusagen vom Gymnasium Alstertal aus dieses Schulprojekt sozusagen gegründet und daraus ist dann das ASG entstanden. Okay, also Ihr Vater ist also der Architekt des ASG. Toll.
Ja, das war eine interessante Zeit. Und er traf im Übrigen auch wieder auf Erna Stahl, die damals ihre Zeit in Neuengamme hinter sich hatte, rehabilitiert war und die Schulleitung ja dann übernahm. Es gab ja damals einen großen Umzug hier vom GA aus, runter den Erdkampfsweg Richtung Struckholt und über die Ratsmühlendammbrücke. Und einer musste die neue Schule übernehmen. Erna Stahl war die erste Leiterin dort. Und sie trafen dann wieder aufeinander. Wie weit sie sich tatsächlich in den Wirren der Zeit an ihn auch noch erinnert hat. Er hat sich natürlich an sie erinnert und fühlte sich sehr geehrt. Und irgendwo hat sich für ihn da der Kreis geschlossen. Die Verbundenheit ist da immer geblieben. Mein Vater hat dann in der Folgezeit sich im Jahre 1953 am Ende dann selbstständig gemacht und hat 36 Jahre hier in Hamburg ein eigenes Büro geleitet, war freiberuflicher Architekt und hat insgesamt gut 6000 Wohnungen hier gebaut und hat auch Dinge gebaut, die mich als seinen Sohn, wenn ich heute durch unsere Heimatstadt streife, immer wieder an ihn erinnern. Ich wohne heute in Hamburg-Poppenbüttel und in der Haxheider Straße, da steht die Simon-Petrus-Kirche, eine architektonisch aufmerksame und schöne Konstruktion. Und sie erinnert mich immer wieder auch an meinen Vater, wenn am Wochenende da dann zum Gottesdienst die Glocken läuten, dann ist man ihm immer wieder nah und ich bin auch im Moment ihm nah, wo ich hier in der Schule bin, an einer Stelle, wo er ja vor gut 100 Jahren dann im Grunde genommen mit seiner Ausbildung begonnen hat.
Genau, er würde dieses Jahr 100 Jahre alt werden, aber er ist nicht so alt geworden. Wann ist er gestorben?
Mein Vater starb leider viel zu früh und er starb am 12. Juni 1990 und wurde nur 66 Jahre alt. Er hat sich in seinem Leben sehr aufgeopfert für seinen Beruf, für seine Familie. Und ich glaube auch, dass er ein Leben lang doch schwer daran getragen hat, was er als junger Mensch erleben musste, erleiden musste. Und wie ihm übel mitgespielt worden ist, so viele Freunde zu verlieren, das Leid anderer zu sehen, das hat ihn doch geprägt und hat ihn nie ganz zur Ruhe kommen lassen. Er war auch ein Mitglied, man würde heute sagen, vielleicht der Vorgängerorganisation der Friedensbewegung. Mhm. Es gab in Deutschland eine Bewegung, die hieß die Internationalen Kriegsdienstgegner. Und mein Vater gehörte zu denjenigen, zusammen im Übrigen mit meiner Mutter, die eigentlich aus den Erfahrungen gelernt hatten und sagten, Deutschland sollte nie wieder ein Ort sein, von dem ein Krieg ausgeht. Und Deutschland sollte auch nicht irgendwie aufgerüstet werden. Er sah den Weg Deutschlands nicht da, wo er hingegangen ist, als Mitglied des westlichen Staatenbündnisses und der NATO, sondern er sagte häufig zu mir, weißt du, mir wäre es viel lieber gewesen, wir wären entmilitarisiert gewesen als Puffer zwischen den Blöcken und hätten einen ähnlichen Status gehabt wie Österreich. Wo das auf lange Sicht einmal hinführt, das weiß man nicht. Und heute denke ich häufig an seine Worte, wir, meine Generation, noch aufgewachsen im Kalten Krieg, mein Vater, den heißen Krieg in Russland erlebt und wir heute in einer Phase, wo unser Verteidigungsminister Pistorius sagt, Deutschland muss wieder kriegsfähig werden.
Sehr spannend, Herr Stübing. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für die offenen Worte über Ihren Vater. Ganz toll, dass Sie hier waren. Vielen Dank.